Heute soll es um eine Prüfungsfrage oder ich habe mir zweimal rausgesucht aus dem Oktober 2024 gehen. Also eine relativ aktuelle Prüfung und ich würde dir gerne noch vorher ein, zwei Tipps mit auf den Weg geben wollen zum Thema schriftliche Prüfungsvorbereitung. Wenn du jetzt ganz viele Überprüfungen machst, kreuzt, diese Multiple-Choice-Fragen, immer und immer wieder, dann laufen wir so ein bisschen Gefahr, dass uns die Fragen immer und immer wieder bekannt vorkommen. Was dann dazu führen kann, dass wir in der Überprüfung sitzen und auf einmal ja mit ganz neuen Fragen konfrontiert sind, die uns überhaupt nicht, ja, ich habe das Gefühl, ich kenne die gar nicht, es ist ein anderer Modus, weil ich eben vorher so viele Fragen gemacht habe, immer wieder diese Fragen wiederholt habe und wie gesagt, irgendwann kommen sie uns bekannter vor. Und dann kann es eine leichte Verunsicherung geben, dieses Verunsicherungsgefühl, wenn wir dann in der Überprüfung sitzen und das Gefühl haben, die habe ich ja noch nie gelesen. Deswegen, große Einladung an dich, wenn du das machst, durchdenke die Fragen jedes Mal neu, durchdenke sie. Weil wenn du in diesen Denkprozess kommst, dann ist dieses Verunsicherungsgefühl nicht so groß, weil es eher um diesen Denkprozess geht, als darum, dass du die Fragen wiedererkennst. Ja? Das ist Tipp Nummer eins, immer wieder durchdenken. Und dann ein großer und wichtiger Tipp ist, der sich aber anknüpft an das, was ich eben gesagt habe, ist, dass wenn wir immer und immer wieder kreuzen und Multiple-Choice-Fragen machen, dass wir dann manchmal auch die verkehrten Antworten mitlernen, weil wir sie so oft gelesen haben, kommen die uns irgendwie bekannt vor und wenn wir jetzt irgendwie unsicher sind, dann kreuzen wir das möglicherweise mit an. Deswegen empfehle ich dir auch dringend, wenn du eine Prüfung gekreuzt hast, dann schau dir danach die gesamte Prüfung nochmal an und schau dir nur die Fragestellung und die richtigen Antworten an, sodass du nochmal so einen richtigen Klarheitsprozess für dich bekommst, okay, das ist die Frage und das ist die richtige Antworten. Also nicht mehr die falschen Antworten, die da mit dabei standen, mitlesen, sondern nur das Richtige. Und das auch einmal ganz, ganz bewusst machen. Das sind so, ja, kleine Tricks, die du anwenden kannst, um mehr Sicherheit da reinzubekommen. Ja, generell empfehle ich sowieso immer, das Versuchen mit Denken zu lösen. Okay? Ich gehe mal mit dir gemeinsam rein und jetzt habe ich mir mal eine Frage mit rausgenommen, die ein bisschen länger ist und vielleicht gerade wenn so Texte da sind und ich bin vielleicht unsicher, dann kann dich das ein bisschen nervös machen. Aber auch hier ist es wichtig, wenn du so längere Texte hast, das erstmal zu durchdenken und zu verstehen, damit du auch ein gutes Gefühl hast. Hier geht es erstmal um eine Aussagenkombination. Denke mal daran, dass du liest. Handelt es sich um eine Einfachauswahl? Dann ist eine Antwort richtig. Wähle zwei Antworten, dann wählst du zwei. Oder Aussagenkombination, dann suchst du dir eine Aussagenkombination. Jetzt denkst du, warum wiederholt er das so oft? Weil ich schon einfach erlebt habe, dass viele genau an dieser Stelle leider Fehler machen und dann Flüchtigkeitsfehler machen, weil sie so aufgeregt sind. Deswegen ist es immer wichtig, kurz nochmal durchzuatmen, ganz konzentriert zu schauen und dann zu sagen, ich gehe Schritt für Schritt vor. Worum geht es hier? Ein 16-jähriger junger Mann steht seit 3 Monaten in ihrer psychotherapeutischen Behandlung. Ja. Sie behandeln auch die Mutter psychotherapeutisch. Zuvor war er erstmals aufgefallen, weil er aggressiv war, körperlich und verbal gegen seine Mutter und weil er Möbelstücke und Gegenstände aus der Wohnung in der ersten Etage auf die Straße geworfen hatte. Er wurde dann nach PsychKG in eine psychiatrische Klinik überwiesen und steht jetzt in ambulanter psychiatrischer Behandlung. Okay, aha, nochmal, es geht um 16-jährigen jungen Mann, Mutter ist in Therapie, der Mann, junger Mann, man hat ihm Risperidon, 2 Milligramm Filmtablette, 1001 pro Tag, also ist die Frage, wann wurde es gegeben, morgens, mittags, abends, um es einfach zu machen, Olanzapin, 2,5 Milligramm Tabletten, verordnet. Mutter und Sohn leben in einem Haushalt, die Mutter überwacht die Medikamenteneinnahme. Okay. Welche der Aussagen sind korrekt? Und das ist jetzt gehen wir das Schritt für Schritt durch. Hier ist ja, okay, 16-jähriger junger Mann, relativ jung. Erstens, die Diagnose einer schizophrenen Erkrankung darf im Kindes- und Jugendalter nicht gestellt werden. Wenn du das jetzt mal durchgehst, Schizophrenie, typisches Lebensalter, gerade bei Frauen etwas später als bei Jungen oder Männern, bei Männern 15 bis 25, bei Frauen eher 25 bis 35, ganz grob gesagt, also etwas später. Und dann gibt es unter anderem eben, wenn du es jetzt einmal durchgehst, es gibt verschiedene Schizophrenie-Formen, paranoide Schizophrenie, aber es gibt auch die hebephrene Schizophrenie. Also dieses Hebephrene bezeichnet eher das jugendliche Alter. Und das geht auch mit bestimmten Symptomen einher, die eben etwas anders gelagert sind als bei der paranoiden Schizophrenie. Also dieses Denken und dass du jetzt einfach mehr auch erzählen kannst, dass du sagst, okay, was sind denn die unterschiedlichen Symptome einer hebephrenen Schizophrenie im Jugendalter im Gegensatz zu einer paranoiden Schizophrenie? Welche Form der Schizophrenie gibt es noch? Drück gerne auf Pause und beantworte diese Fragen einmal für dich, damit sich das für dich zusammenrücken kann. Okay? Also das heißt, ja, doch, die Diagnose darf gestellt werden. Es gibt sogar auch Schizophrenie im Kindesalter. Wenn wir Schizophrenie sehr spät haben, dann ist es wiederum sehr wichtig, also ich sage jetzt mal um das 60. Lebensjahr, dass wir immer auch im Blick behalten, okay, liegt hier möglicherweise eine organische Störung zugrunde, ein Hirntumor oder andere organische Erkrankungen, die dann diese schizophrenieartigen Symptome auslösen, gerade dann, wenn es in der Vorgeschichte keinerlei Symptome gab und es noch nie eine Schizophrenie gegeben hat. Okay? Also das alles in den Denkprozess mit einbeziehen, weil dann kriegst du ein rundes Bild dafür. Zweitens, Schizophrenie ist durch ein charakteristisches psychopathologisches Muster von Störungen in den Funktionsbereichen Wahrnehmung, Denken, Ich-Funktion, Affektivität, Antrieb und Psychomotorik gekennzeichnet. Okay, wenn du dir also die Ruhe und die Zeit nimmst, dann siehst du ja, es geht um den psychopathologischen Befund im Rahmen der Anamnese und Diagnostik. Und dann gibt es verschiedene Kategorien, die es dort gibt. Ja? Ich lade dich ja immer ein, dir innerlich eine Struktur zu bilden, zu fragen, okay, worum geht es in dieser Frage? Geht es um eine psychische Störung? Geht es um Fragen der Symptome? Geht es um den psychopathologischen Befund, also darum, Symptome zuzuordnen? Geht es um Medikamente? Geht es um Therapieverfahren? Also das heißt Gesetzeskunde, dass du versuchst erstmal zu verstehen, okay, immer so einen Anknüpfungspunkt zu finden für eine Frage. Hier mischt sich sehr viel. Ne? Okay. Das Thema Wahrnehmung. Ne? Okay, Wahrnehmung, Halluzination beispielsweise. Optische Halluzination, akustische Halluzination. Das Denken, das formale Denken kann gestört sein, es kann inkohärent sein, unzusammenhängend. Ich-Funktion, ich habe das Gefühl, dass mir Gedanken eingegeben werden, dass sie sich ausbreiten, dass alle sie lesen können, dass sie mir entzogen werden. Aha, das ist das Thema Ich-Funktion. Und hier steht nochmal Schizophrenie. Das heißt, diese Aussage bezieht sich allgemein auf das Thema Schizophrenie. Weil man könnte jetzt ja, wenn man ganz diffizil rangeht und zu sagen, schauen, wie ist das denn bei der hebephrenen Schizophrenie, ne? Die sich auf das jugendliche Alter bezieht. Okay. Affektivität, ja, also die Emotionen spielen eine Rolle. Denk auch mal gerade an das schizophrene Residuum, diesen verflachten Affekt oder postschizophrene Depression. Also es gibt ganz, ganz viele Bereiche aus der Kategorie F2, ICD-10, die das Thema Affektivität auch mit berücksichtigen. Genau wie das Thema Antrieb Psychomotorik. Ja? Dieses Thema Verwahrlosung auch. Inwieweit sorgt sich jemand noch um die Körperpflege, die Hygiene? Also das ist typisch im Rahmen einer Schizophrenie. Deswegen ist diese Aussage, was denkst du, richtig. Ja? Zu Punkt 1 darf nicht gestellt werden, doch, sie darf gestellt werden. Also 1 wäre falsch hier. Drittens, bei etwa 10 bis 30% der Betroffenen heilt die Erkrankung ohne Rückfall aus. Es gibt ja diese sogenannte Drittelregelung, ganz grob gefasst, ne? Ein Drittel heilt folgenlos aus, ein Drittel hat immer mal wieder damit zu tun und ein Drittel geht so in diesen chronisch schwerwiegenden Bereich. Also das ist die sogenannte Drittelregelung. Hier extra etwas weiter gefasst, damit man das möglicherweise dann eben nicht anfechten kann, weil Zahlen sind immer schwierig, wenn man sie mit hineinnimmt, weil sie auch anfechtbar sind. Also richtig. Viertens, neben der medikamentösen Behandlung ist eine psychotherapeutische und psychosoziale Begleitung sinnvoll. Auch wieder ein wichtiges Thema im Rahmen der Prüfung, ne? Dürfen Sie Schizophrenie behandeln? Ja, aber im Rahmen meiner Sorgfaltspflicht ist das eine tiefgreifende seelische Erkrankung, die von einem Psychiater behandelt werden muss, weil die Basis dieser Behandlung zunächst erstmal eine medikamentöse Therapie ist durch Neuroleptika. Das wäre ein Satz, den man dann auch sagen kann. Und Die Basis sozusagen ist die medikamentöse Therapie nach den Leitlinien. Und dann ist es darauf, wenn jemand eingestellt ist, dann ist es wichtig, ihn psychosozial zu unterstützen, damit er nicht isoliert, vereinsamt und gleichzeitig eben auch psychotherapeutisch zu unterstützen. Und je nach Phase im Rahmen der Psychotherapie ist es dann wichtig zu schauen, erstmal wirklich basisorientiert zu arbeiten, sodass jemand eine Tagesstruktur aufrechterhalten kann, dass er vielleicht arbeiten kann, um dann vielleicht auch tiefgreifender zu unterstützen. Und dann fünftens, zu den wichtigen Nebenwirkungen einer psychopharmakologischen Therapie gehören Dyskinesien sowie Gewichtszunahme. Und das ist jetzt spannend, weil oben sind zwei Medikamente genannt, aber die tauchen hier gar nicht mehr so richtig auf. Also der Begriff Neuroleptika taucht hier gar nicht richtig auf, aber jetzt erstmal wichtig, dass du weißt, okay, weil das zwei relativ bekannte sind, Risperidon und Olanzapin, sind atypische Neuroleptika. Es gibt typische und atypische. Und dann gibt es wieder niederpotent, mittelpotent, hochpotent. Haldol, Haloperidol hast du vielleicht schon mal gehört. So diese ältere Generation, die stark mit diesen extrapyramidalen Störungen einhergeht, diese Dyskinesien. Das ist ein großes Problem, natürlich auch gerade für die Compliance, für die Mitarbeit. Und davor haben natürlich auch Patienten dann Angst, dass sich so etwas entwickeln kann. Deswegen gibt es die atypischen Neuroleptika, je nachdem, was indiziert ist. Auf der anderen Seite ist es so, das kannst du dir dann wieder vergegenwärtigen, aha, was sind typische Neuroleptika, atypische Neuroleptika, wie werden die unterschieden und welche Nebenwirkungen haben die jeweils? Und dann kann man ganz grob zusammenfassen, ganz grob, ne? Haldol, Haloperidol, aha, da gibt es diese Gefahr von den extrapyramidalen Nebenwirkungen neben anderen Nebenwirkungen. Schau dir das gerne jetzt nochmal an. Und bei den atypischen Neuroleptikern gibt es weniger extrapyramidale Störungen, aber das Thema Gewichtszunahme spielt eine Rolle. Und diese atypischen Neuroleptika werden eben typischerweise bei Schizophrenie eingesetzt, können aber auch bei anderen Störungen eingesetzt werden, im Rahmen bipolar Störung oder manchmal sogar bei bipolaren Störungen oder wenn es um das Thema Aggression geht, zum Beispiel auch im Rahmen einer Alzheimer-Demenz. Gleichzeitig kann es bei den atypischen zu einer Gynäkomastie, das ist immer schwierig für mich auszusprechen, also das heißt die Vergrößerung der Milchdrüsen beim Mann kommen. Ja, das ist natürlich auch etwas zur Amenorrhoe, also das Ausbleiben der Regel, Erektionsstörungen, Impotenzgefühle, all das kann eine Rolle spielen. Gleichzeitig kann es noch eingesetzt werden, auch bei Zwangserkrankungen, PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung, wenn es um das Thema Aggression geht. Also lo lohnt sich mal reinzuschauen in diese verschiedenen Dinge. Ja, Olanzapin, gerade auch speziell für das Thema Schlafen, wenn es ganz große Schlafprobleme gibt. Und so gibt es Zyprexa, ist so ein Name für diesen Stoff, sodass du da vielleicht auch nochmal reinschauen kannst, dich ein bisschen vertiefen kannst. Wenn du ganz tief einsteigen möchtest, kannst du auch versuchen, dir diese biochemischen Vorgänge zu erklären und anhand dessen die Medikamente noch stärker nachvollziehbar machen. Oder aber du lernst es einfach, weil du sagst, das Thema interessiert dich nicht so. Okay? Aber wir haben gelernt, typische Neuroleptika, eher so stärker die extrapyramidalen Störungen, wie zum Beispiel Dyskinesien, ja? Und hier siehst du das Dyskinesien oder Gewichtszunahme wie bei den atypischen Neuroleptikern. Deswegen ist das hier richtig. Und dann ist es jetzt wichtig, dass du die richtige Antwortkombination machst. Und da siehst du dann die Antwort E. Und Antwort E heißt, nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig. Warum? Weil 1 falsch war. 1 war nämlich, ne, die darf nicht gestellt werden, die Diagnose. Und jetzt wäre es sinnvoll, wenn du die Frage dann nachher hast, liest dir nur noch die richtigen Antworten durch und versuch dir diese Frage zu erklären. Und so versuchst du immer zu schauen, an welches Wissen kann ich anknüpfen und dann dieses Wissen dann direkt anzuwenden. Ich habe noch einen kleinen Tipp mitgebracht. Du siehst hier noch einmal, jetzt gehe ich nochmal auf eine weitere Frage ein aus dem Oktober 24, Gruppe B ist das, meine ich. Welche Merkmale gehören zu einer dissozialen Persönlichkeitsstörung? Also nochmal ein großer Tipp, gerade bei den Persönlichkeitsstörungen ist es so, dass in den Prüfungssituationen häufig eben direkt abgeschrieben wird oder sehr nah abgeschrieben wird am ICD-10. Das heißt, die Fragen zu Persönlichkeitsstörungen kannst du alle dann richtig beantworten, wenn du dir einfach diese Begriffe, so bestimmte typische Begriffe unterstreichst, lernst. Beispiel hier, wählen Sie zwei Antworten zum Thema dissoziale Persönlichkeitsstörung. Dann steht hier unter A sehr niedrige Frustrationstoleranz. Und unter den Kriterien, unter B.4 steht hier sehr geringe Frustrationstoleranz. Da steht es, ja? Also hier steht sehr niedrig, sehr gering. Aber so genau steht das. Dann sozial überangepasstes Verhalten, dann kann man natürlich überlegen, okay, was könnte dieses sozial überangepasste Verhalten sein? Oder häufig sind da dann Begriffe, die für andere Persönlichkeitsstörungen zutreffen. Ja? Das ist dann wichtig, dass du das eben unterscheiden kannst. Mangel an Schuldbewusstsein steht hier. Die CD10 unter B5 steht fehlendes Schuldbewusstsein oder Unfähigkeit aus negativer Erfahrung, insbesondere Bestrafung, zu lernen. Also nochmal, diese Begriffe tauchen hier fast wörtlich auf und alle Fragen zur Persönlichkeitsstörung kannst du richtig machen, wenn du diese Kriterien vielleicht dann auch einfach auswendig lernst. Das ist das, was ich dir gerne noch mitgeben möchte, damit du an dieser Stelle diese Fragen alle richtig beantwortest. Du weißt, du musst 75% richtig machen. Das heißt, du darfst dir natürlich auch Fehler erlauben, aber dann macht es Sinn, sich da Fehler zu erlauben, wo es wirklich kompliziert ist, wo es schwierig ist, wo du vielleicht eine Frage noch nicht so richtig gehört hast, wo du nicht richtig weiterkommst und keine Flüchtigkeitsfehler machst bei den Fragen, die auf jeden Fall zu beantworten sind. Ich hoffe, das hilft dir ein bisschen und es motiviert dich, in diesen Denkprozess zu kommen, weil diese Fragen sind doch spannend, wenn du überlegst, was du nachher auch wirklich alles beantworten kannst. Manchmal hilft es sich, eine Praxissituation vorzustellen, wo vielleicht dann eine Mutter kommt und sagt, ja, mein Sohn nimmt das und das und ich kann damit gar nicht umgehen. Dann ist es erstmal so, dass du weißt, dass du erstmal gar keine Medikamente verschreiben darfst und natürlich auch keine Auskünfte darüber geben darfst direkt, aber dass das natürlich in die Hände des Psychiaters, des Arztes gehört ist. Aber du kannst es einordnen, du kannst es sortieren. Und das ist ja ganz, ganz wichtig auch für eine spätere Praxis. In diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, wäre ich dir total dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, wenn du unseren Kanal abonnierst, damit du keine Prüfungsfragen oder auch sonstige Inhalte verpasst, die ich mache. Das würde mich sehr freuen. Schreib gern auch was in die Kommentare, wenn dir das hilft. Das würde mir auch helfen, weil natürlich gerade durch Kommentare sich Videos einfach mehr verbreiten, mehr Menschen davon mitbekommen und dann ich noch mehr Menschen helfen und unterstützen kann für die Prüfung, um das zu bestehen, weil wir brauchen viel mehr therapeutisch Tätige in unserer Gesellschaft. In diesem Sinne, ich freue mich auf das nächste Video mit dir und sage für heute Tschüss, dein Dirk.